Mir gedacht, bei diesem schönen Weihnachtslied, es muss Advent-Fans geben. Es ist schön, dass ihr da seid. Advent ist ja so eine Zeit, das übersetzt man immer lateinisch mit Ankunft, eine Zeit der Erwartung. Man erwartet, dass was passiert. Und das erinnert mich daran, wie das früher für mich am Weihnachtsabend immer war. 24. Wir sind um 16 Uhr in den Gottesdienst gegangen und danach gab es relativ bald dann auch die Geschenke. Das wusste man mit den Jahren so, dass das so läuft. Und ich bin regelmäßig aus dem Gottesdienst rausgegangen, weil ich solche Bauchschmerzen hatte, weil ich so aufgeregt war, ob ich wirklich das bekomme, was ich mir gewünscht habe. Ich habe das so erwartet, diesen Abend, dass ich einfach, ich habe wirklich als Kind, glaube ich, keinen einzigen Gottesdienst ausgehalten, weil ich Magenkrämpfe gekriegt habe, weil ich so aufgeregt war. Und mich so sehr. Kriege ich das? Meistens war die Enttäuschung umso größer. Aber reden wir nicht drüber. Weiß jemand, warum diese Erwartungszeit 4 Wochen dauert? Adventszeit, 4 Wochen, warum? Also 4 Advents. Richtig, sonst kann man keine 4 Kerzen anzünden. Ich habe auch keine sinnvolle Erklärung gefunden, deswegen habe ich meine eigene erfunden. Und meine geht anders. Also ich habe mir ausgedacht, wahrscheinlich sind diese 4 Wochen eine Parallele, eine Analogie zu dem, was die Leute früher in der, sage ich mal, ursprünglichen Adventszeit, in der ersten Zeit vor Jesu Geburt erlebt haben. Die Zeit war nämlich ungefähr 400 Jahre und dann habe ich mir gedacht, vielleicht wollten die nicht, dass wir alle 400 Jahre Weihnachten feiern, haben halt 400 auf 4 Wochen. Macht Sinn, oder? Also auf jeden Fall war es damals so, dass zwischen den zwei Testamenten, also nachdem das Alte Testament zu Ende ist und bevor das Neue anfängt, liegen ungefähr 400 Jahre. Und was sind das für 400 Jahre? Wir haben es in der Bibelschule durchgenommen. Ich könnte hier jemanden nach vorne holen und erklärt es. Aber ich sage es einfach ganz kurz. Ihr könnt es ja mitdenken. Also das Volk Israel hat ja von seinem Gott, von Jahwe, versprochen bekommen, dass er ihnen mal ein großes Volk aus ihnen macht, sie in ein Land führt und sie dort ja, ein großes, ewiges Königtum, also sich selbst regieren werden. Und das ist leider jäh zusammengebrochen, weil das Volk einfach nicht so, ja, keine Lust auf diese Beziehung mit dem einen Gott hatte, sondern eigene Wege gegangen ist. Die wurden dann weggeführt ins Exil und sind irgendwann wieder zurückgekommen. Und natürlich mit dieser Hoffnung, dass das alles wieder aufgebaut wird. Dass sie wieder die Herren im Land sein werden. Dass sie zusammen ihren Gott feiern können als den einzig wahren Gott. Das haben sie ja entdeckt im Exil. Und sie warten darauf, dass diese Zeit endlich beginnt. Die Zeit, wo Gott sich als wahrer König in ihrem Land zeigt, die Feinde rausschmeißt, die sie noch regieren. Und sie warten. Und sie warten jetzt schon seit 400 Jahren. 400 Jahre ist relativ viel länger als 4 Wochen. Mir ist auch immer schwer gefallen, auf Weihnachten zu warten innerhalb von den 4 Wochen. Aber 400 Jahre ist wirklich lang. Und in diesen 400 Jahren gab es kein Prophetenwort mehr. Also davor, vielleicht kennt ihr die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die großen Propheten. Da gibt es noch einige kleinere, die haben immer direkte Worte von Gott an das Volk gerichtet. Und dann kommt das Volk wieder zurück und es ist einfach eine Zeit der Stille. Kein Prophet. Kein Prophet ist mehr da, der irgendwie sagt, das hat uns Gott gesagt. Die Leute fragen sich einfach nur, Gott, wo bist du? Was ist hier los? Und sie haben noch irgendwie diese Worte in den Ohren, die die Propheten von damals gesagt haben. Ein Jesaja-Wort zum Beispiel, wo Jesaja gesagt hat, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelt Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Das Wort klingt noch vielen in den Ohren und sie warten darauf, dass es passiert, dass die Herrlichkeit des Herrn zurückkommt und ihr Land erfüllt, sodass da kein Götzendienst mehr ist von irgendwelchen bekloppten Römern. Und das, was sie eigentlich erwarten, ist Frieden. Auf Hebräisch Shalom, auf Griechisch dann Eirene ausgedrückt. Und Frieden, das kann man bei uns, definiert man so als, Zustand der Abwesenheit von Konflikten. Also wenn keine Konflikte da sind, nennt man diesen Zustand Frieden bei uns. Die Hebräer haben das noch ein bisschen anders definiert oder die Juden haben das anders verstanden, haben gesagt, Frieden, das ist der ursprüngliche Zustand, so wie die Welt geschaffen wurde, als die Welt noch so war, wie Gott sie sich gedacht hat, da war sie mit Shalom gefüllt, mit der Herrlichkeit Gottes, weil die Menschen mit Gott in Verbindung standen, weil sie ihre Umwelt nicht ausgenutzt haben, weil sie nicht gegeneinander waren. Das war Frieden. Und das soll wieder in unserem Land einkehren. Die Güte Gottes soll alles ausfüllen. Darauf warten sie. Und sie fragen, wo ist das? Wo ist dieser Gott? Wie lange sollen wir noch warten? Wie lange noch? Einige andere im Judenvolk haben sich mittlerweile mit dem Ganzen, mit der Situation arrangiert und sagen, ja, Frieden. Frieden ist für mich, so wie für uns heute, wir können frei leben. Die Römer lassen uns einigermaßen in Ruhe und garantieren, dass hier keine Konflikte sind. Ich erwarte gar nicht mehr viel, dass Gott irgendwie zurückkommt. Es ist halt mal so. Und über diese verschiedenen Erwartungen streitet sich das Volk so sehr, dass selbst das Volk untereinander sich miteinander verwirft, dass soziale Gräben entstehen. Dass die einen eben ja, darauf hoffen, die anderen sagen, ach, ist doch egal, was soll noch kommen. Und dass das Volk einfach in sich zerrissen ist in dieser Zeit. Schöne Bescherung, schöne Adventszeit. Das ist die Adventszeit in der Bibel. Wie ist sie für dich gerade? Ist es so eine hell leuchtende Zeit voller Erwartung, dass Weihnachten kommt, dass wir da zusammen feiern, dass Jesus Mensch geworden ist? Oder ist es irgendwie so, ja, so ganz okay, wie für die Leute, die damals in Israel, ist jetzt nicht der absolute Frieden, aber es ist relativ friedlich, ist okay. Oder wartest du auch schon lange auf Gott und hast irgendwie das Gefühl, wo bist du, Gott? Kannst du dich nicht auch mal melden? Du liegst hier mit irgendwas in den Ohren und sagst, wo, ich warte schon so lange. Und wie ist es dann mit dieser Adventszeit? Setzt diese Adventszeit nicht noch ein paar Erwartungen obendrauf? Also sollten wir uns nicht alle ein bisschen besser darauf vorbereiten, dass Jesus am 24., dass wir seine Geburt feiern, sollten wir nicht alle ein bisschen weniger Kekse futtern, ein bisschen besinnlicher durchs Leben gehen? Was weiß ich, an was kann man da noch denken? Dem ganzen Trubel ein bisschen mehr aus dem Weg gehen? Ich weiß es nicht. Sollten wir nicht uns mehr besinnlicher darauf vorbereiten? Und jeder denkt wahrscheinlich so ein bisschen ja und denkt gleichzeitig auch, vergiss es. Der Weihnachtsklassiker sieht eher so aus wie jedes Jahr. Laut, schnell, hektisch. Und das passt irgendwie, finde ich, zu der Adventszeit von damals. Die Adventszeit vor der Geburt Jesu war nicht besinnlich, nicht gemütlich, auch nicht köstlich, sondern bestenfalls alltäglich, bis anspannend, rastlos, friedlos. Und ein Kind dieser Zeit war Zacharias. Und von dem lesen wir was im Lukas-Evangelium. Und er und seine Frau, er war Priester, und er und seine Frau, von denen steht da, dass sie ein Leben geführt haben, so wie es Gott gefällt. Die haben irgendwie alles richtig gemacht. Bei den Juden gab es die Vorstellung, dass man einfach sich an alles halten kann und Gott sagt, du führst ein gutes Leben. Und so haben die das gemacht. Die haben ein gutes Leben geführt. Und trotzdem hatte sie, seine Frau, die Elisabeth, keine Kinder. Und das war eigentlich eine große Schande zu der Zeit. Also eigentlich haben die Leute gemunkelt und gesagt, die können kein gutes Leben führen. Da muss irgendwas im Busch sein, sonst hätten die ja Kinder. Aber sie haben sich irgendwie damit abgefunden und ja, haben ihr Leben einfach gelebt. Es war einfach so und waren mittlerweile schon ziemlich alt. Und eines Tages ist der Zacharias in seinem Job eigentlich mittendrin als Priester. Und zwar so im Tempel, dass ihn die anderen nicht sehen können. Und mitten während er seine Arbeit verrichtet, kommt einfach ein Engel. Bäm. Und sagt zu ihm, du, ihr werdet einen Sohn kriegen. Zacharias hat es öfter probiert im Leben. Und die Frage ist berechtigt. Also ich würde sie wahrscheinlich auch stellen. Woran soll ich das merken? Also ich meine, das ist natürlich ein schöner Auftritt, den du hier hinlegst als Engel, aber woran soll ich das merken? Und er sagt, ja, wirst schon merken. Also du wirst jetzt erstmal die nächsten Monate nicht mehr sprechen können, bis dein Kind geboren ist. Wirst dann schon merken. Und so ist es wirklich. Es verschlägt ihm einfach 9 Monate lang die Sprache. 9 Monate lang kann er nicht reden und seine Frau wird schwanger. Und dann lesen wir, was er nach diesen 9 Monaten wieder sagen kann. Überleg dir mal, was würdest du nach 9 Monaten, wo du die Klappe halten musst, was würdest du da sagen? Ich weiß nicht, ich habe Hunger, keine Ahnung. Also man darf ja essen zwischendurch. Aber was würdest du sagen? Ich glaube, da hat man schon relativ viel Zeit, um sich was Gewichtiges auszudenken, was man dann wieder sagen kann. Und Zacharias hält nach diesen 9 Monaten seinen Sohn Johannes in den Händen. Und dann sprudelt es nur so aus ihm raus. Und ich will euch das mal vorlesen, was er da sagt. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volks angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen. Wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Das alles, was er jetzt gesagt hat, kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Das ist das, was ich vorher skizziert habe, diese Hoffnung. Und er sagt, die erfüllt sich jetzt. Es ist jetzt kurz davor, dass es kommt. Er fasst es wieder auf. Und dann guckt er seinen Sohn an, der in seinen Händen liegt und sagt, und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenstern aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, um unsere Schritte auf dem Weg des Friedens zu lenken. Zacharias nimmt also die Worte des Propheten wieder auf. Die Worte, die er da verkündigt hat, es wird einer kommen, der den Weg bereitet und sagt, alle Täler sollen erhöht werden und die Berge sollen flach werden, um den Weg des Herrn vorzubereiten. Und er schaut seinen Sohn an und sagt zu ihm, Kind, du bist es. You're the man. Du bist der Wegbereiter. Das heißt, die Zeit ist gekommen, dass Gott endlich wieder zurückkommt nach diesen 400 Jahren und sein Friedensreich aufbaut, die Feinde rausschmeißt und dafür sorgt, dass alle Juden zusammen ihren Gott anbeten können. Das spricht aus den Worten Zacharias raus. Das passiert jetzt. Und ich glaube, dass die VR-Bank den Slogan von Johannes geklaut hat. Also wir machen den Weg frei. Das war eigentlich mal ein Mann-Unternehmen und hieß, ich mache den Weg frei oder er macht den Weg frei, Johannes. Und die haben das eigentlich geklaut, aber naja. Wir müssen es einfach nochmal zurückspulen und dann uns so vorstellen, wie es ursprünglich war. Und dann kann man sich vorstellen, wie so im Kleingedruckten, im Promotext von Johannes steht, er, Johannes, wird Prophet des Höchsten genannt werden. Denn er wird vor dem Herrn hergehen und ihn den Weg bereiten. Er wird sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Und unser Gott, denn unser Gott ist voller Erbarmen. Das ist ja eine unfassbare Ehre. Also wenn wir uns das mal vorstellen, wir wissen jetzt, dass gemeint ist, dass er Jesus vorangeht, die Leute auf Jesus vorbereitet. Wie cool ist das denn? Also, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich dürfte Vorband von meiner Lieblingsband Mute Mess sein oder bei der WM nächstes Jahr in Brasilien vor der deutschen Nationalmannschaft einlaufen, warum auch immer, aber ich dürfte es. Ich stelle es mir einfach vor, weil es schön ist. So ähnlich, glaube ich, nein, natürlich noch viel größer, aber so eine Ehre ist es, dass er den Weg für den Retter, der das ganze Volk erlösen soll, vorbereiten darf. Das ist zu krass. Wer wäre nicht gern Johannes? Also dieser Johannes ist sozusagen die Vorband Jesu. Und er rockt kräftig. Also wenn wir lesen, was er danach macht, der geht auf die Bühne sozusagen, geht auf die Leute zu und sagt ihnen, hey Leute, kehrt um von eurem Lifestyle, so wie ihr lebt. Das passt nicht zu dem, wie unser Gott ist. Ändert euer Leben. Und er macht es so authentisch und krass, dass die Leute ihn fragen, bist du der Befreier? Bist du derjenige, der kommen soll? Und er sagt, nee. Da kommt einer, der ist noch viel größer als ich. Der ist noch viel mächtiger als ich. Jesus. Das ist Vorfreude. Das ist Erwartung. Das ist Advent vor der Zeit, vor Jesu Verkündigung. Diese Erwartung spricht aus Johannes Worten. Und jetzt springen wir nochmal ein paar Jahre nach vorne und sehen, wie es mit dieser Erwartung von Johannes weitergeht. Wie es mit dem weitergeht, der Jesus den Weg bereitet. Mittlerweile sitzt Johannes im Knast. Und Jesus ist mitten in seiner Laufbahn, also das heißt in den 3 Jahren, in denen er öffentlich gewirkt hat. Und die Leute kennen ihn, er heilt Leute, er predigt. Und Johannes kriegt es natürlich mit. Und Johannes findet es ganz gut, aber es kommen ihm irgendwie auch Zweifel. Und das lesen wir wieder im Lukas-Evangelium, Lukas 7. Steht dann, Johannes der Täufer schickt uns, also ein paar Jünger von ihm, zu dir, Jesus, und lässt dich fragen, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Johannes fragt Jesus, bist du der, der kommen soll, oder sollen wir doch noch auf einen anderen warten? Und Jesus sagt zu ihm, Jesus heilte gerade viele Menschen von Krankheiten, schlimmen Leiden und bösen Geistern, und viele Blinden schenkte er das Augenlicht. Er antwortete den Männern, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Armen wird die gute Nachricht verkündigt, glückselig ist, wer sich nicht von mir abbringen lässt. Könnte man sagen, das ist ein eindeutiges Ja von Jesus. Ich bin's. Kannst du sehen, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden sogar auferweckt. Ich bin's. Aber so ganz so einfach ist es nicht, weil Jesus hier wieder etwas aus einem alten Prophetenwort zitiert. Alles, was Jesus hier sagt, wurde von Jesaja auch vorhergesagt, dass es irgendwann passieren wird. Und Jesus sagt, alles, was da steht, das mache ich. Du siehst, diese Zeit ist angebrochen. Ich bin da, ich bin der Retter. Das kannst du daran sehen. Aber eine Sache lässt er aus. Und zwar verkündigt Jesaja, dass wenn diese Zeit gekommen ist, dass auch ein Tag der Gerechtigkeit kommen wird, ein Gericht Gottes. Und dieses Gericht war für die Juden damals kein Horrorszenario, sondern es war ein Teil ihrer Erwartung, dass endlich Gerechtigkeit gesprochen wird, dass endlich das Böse als Böses geoutet wird und das Gute als Gutes. Der Tag des Gerichts, das war für viele auch ein Tag, auf den sie sich gefreut haben, auf den sie hingefiebert haben. Und Jesus lässt diesen Part einfach weg. Der Tag des Gerichts, den lässt er raus. Und es ist einfach so, Johannes, da können wir uns ziemlich sicher sein, kannte diesen Text, der konnte das von Jesaja auswendig und wusste, auf was Jesus hier anspielt, aber er lässt einfach diesen Teil weg und beansprucht trotzdem, dass das Friedensreich mit ihm schon anbricht. Und wir lesen nichts davon, wie Johannes reagiert, aber ich kann mir vorstellen, dass er sagt, hey Mann, ist ja echt cool, was du machst. Also das sind große Sachen, wie du Leute heilst und was weiß ich. Aber ich habe gedacht, ich kündige hier das Reich des Friedens an. Also dass alles wieder ins Lot gerät. Dass der Shalom, der ursprüngliche, der einmal bei der Schöpfung da war, dass der wieder das ganze Land erfüllt. Aber du gehst hier nur zu einzelnen Leuten hin, das ist schön. Aber ist es wirklich das, wofür ich den Weg frei mache? Und irgendwie verstehe ich Johannes ganz gut, als ich das gelesen habe. Ich hab mich gefragt, Jesus, was heißt das wirklich, dass Gott sich in dir zeigt und Friede auf diese Welt kommt, aber eben noch nicht alles im Frieden lebt? Was bedeutet dann Weihnachten, dass du hier auf diese Welt kommst? Und ich habe immer wieder diese Verse durchgelesen von dem, was Johannes machen soll. Da steht, du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Bei dem Erbarmen steht da im griechischen Text Splanchna. Ein richtig schönes Wort, Splanchna. Und das klingt schon ein bisschen so, was es bedeutet. Es heißt nämlich nicht nur Erbarmen und Mitgefühl, sondern es heißt im ursprünglichen Sinne Eingeweide. Es heißt, wenn da vom Erbarmen die Rede ist, steht da eigentlich, es geht Gott an die Nieren. Es schlägt ihm auf den Magen, wie es um uns Menschen steht. Also wenn jemand barmherzig ist, dann passiert irgendwie was mit ihm, in ihm drin, dann zieht sich was in ihm zusammen, sodass er nicht anders kann, als dem anderen zu helfen. Und das ist eigentlich ziemlich krass, finde ich, wenn man sich überlegt, wie philosophisch oft von Gott gedacht wird. Aristoteles, kennt ihr vielleicht, redet von Gott als dem unbewegten Beweger, der selbst in sich unbewegt ist und alles so bewegt. Alles läuft nach seiner Pfeife. Und wenn dieser Gott einen Friedenszustand haben will, dann kann er ihn auch einfach machen. Und dann ist Friede. Und Jesus spricht von einem ganz anderen Gott. Er sagt hier von einem Gott, dem so nahe geht, dass die Menschen nicht in diesem Frieden leben können, dem es so an die Nieren geht, dass er selbst sich so bewegen lässt, dass er da mitten reinkommt. Es ist der unbewegte Beweger, ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen sollte. Der Gott ist in sich Bewegung, er kommt einfach mitten rein in dieses Volk. Das ist absoluter Ausdruck von seiner Barmherzigkeit. Statt von oben absoluten Frieden zu schaffen, wird er ein Mensch. Und vielleicht sogar zu menschlich, vielleicht zu menschlich für Johannes, der fragt, bist du es wirklich? Ich meine, du bist ein Mensch, also es ist noch nicht das Friedensreich, was alles hier erfüllt. Und Gott sagt, ja, aber es ist mein Friedensangebot. Ich komme mit euch auf Augenhöhe. Ich komme mitten rein. Er geht den Weg mit den Menschen mit. Und da steht dann in dieser Vorhersage von Zacharias wieder, da steht, darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen. Mit dem hellen Morgenglanz ist Jesus gemeint, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und in Schatten des Todes leben. und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Er geht den Weg mit den Menschen mit, er leuchtet ihnen den Weg, aber er erspart ihnen den Weg nicht. Da steht, um den Menschen den Weg zu leuchten, den Weg des Friedens. Aber wie ist es bei dir? Was löst es in dir aus, dass Frieden da kein Zustand ist, der einfach mal über dich kommt und dann kannst du sagen, ich bin jetzt mit Jesus zusammen, ich habe jetzt ewigen Frieden. Also ich kann aus meinem Leben sagen, dass ich auch als Christ in meinem Leben nicht in jeder Situation ewigen Frieden verspüre, nicht diesen Zustand habe, dass ich weiß, alles ist in Frieden. Und wenn ich mir die Welt anschaue, dann fast noch weniger. Dann weiß ich, da geht noch was. Da sind wir in einem Prozess drin, in einem Friedensprozess, der noch, ich weiß nicht, viel Zeit vielleicht braucht. Und Jesus spricht davon, dass er uns den Weg zum Frieden leuchtet, aber dass es ein Weg ist. Und ich habe da ein paar Worte von Martin Luther gefunden, die ich ziemlich passend finde. Er schreibt, das Leben, das ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden. Es ist nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das Ende, aber es ist der Weg. Ich glaube, wir brauchen die Adventszeit immer wieder, weil es auch unsere Geschichte ist. Weil es diese Geschichte ist, dass Gott mitten in diese Welt reinkommt und nicht einfach seine Leute aus dieser Welt in einen Friedenszustand rausholt. Weil es deine Geschichte ist, dass Gott mitten in deine Welt reinkommt. Dass es ihm so sehr an die Nieren geht, wie du mit dem Leben zu kämpfen hast, dass er mitten mit reinkommt. Nicht mehr so in Menschenform wie damals, sondern als sein Heiliger Geist. Er macht sich auf den Weg zu uns. Und jedes Türchen, was du jeden Tag vielleicht in deinem Kalender öffnest, jedes Säckchen, jeden Tag in der Adventszeit, was weiß ich, was ihr habt, kann jeden Morgen wieder die Möglichkeit sein, um zu sagen, ja, ich möchte mich selbst aufmachen. Ich möchte auch mein Türchen öffnen, dass du auf meinem Lebensweg mitgehen darfst, dass du ihn leuchten darfst, dass du mit dabei sein darfst. Und deswegen möchte ich heute euch als Message sagen, mach den Weg frei, dass Jesus erstmal zu dir in dein Leben reinkommen darf. Dass er dich nicht in ein fernes Friedensreich, in dem alles wunderbar ist, in dem alle Erwartungen und Wünsche erfüllt sind, dass er dich da nicht reinzieht, sondern dass er zu dir kommt, in die Unfertigkeit, in die Prozesse deines Lebens. Und dass er bei dir erleuchtet, was wirklich auch zum Frieden führt und was nicht. Frieden ist nicht die Abwesenheit von Konflikten in diesem Sinn, sondern die Anwesenheit Gottes. Und Advent ist eine Zeit der Erwartung, die uns daran erinnert, nicht nur auf die dunklen Schatten, die um uns herum sind, so wie er das schreibt, die dunklen Schatten, die, ja, was weiß ich, Ereignisse, die ihre Schatten vorauswerfen oder Ängste, die uns umnächtigen, dass wir nicht auf die schauen brauchen, sondern dass wir auf dieses Licht schauen können, was direkt in unser Leben scheint. Und gerade jetzt ist ja die Zeit auch eine relativ beleuchtete, wenn man durch Frankfurt läuft, da sind ja viele, viele Lichter. Und ich glaube, dass uns viele Lichter entgegenscheinen, die ein großes ist vielleicht Du hast jetzt einfach noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Da muss noch einiges geschafft werden. Gib Gas. Ein anderes Großes ist vielleicht, dass dir sagt, du musst dir aber schon Gedanken auch über die Geschenke machen. Also man muss gute Sachen den Menschen schenken. Die sollen sich auch freuen. Das kann einem ganz schön Stress machen, wenn man gute Sachen schenken will. Also mir geht es manchmal so. Und dann leuchtet vielleicht ein anderes Licht, was dir aber sagt, aber es ist doch auch besinnlich. Mach doch mal besinnlich. Und dann gibt es noch dieses Licht, ja, was auch aufleuchtet, wo Zacharias von diesem hellen Morgenglanz spricht. Der sagt, Jesus ist der barmherzige Gott, der in unsere Welt reinkommt, in dein Leben. Und die anbietet, schau doch auf dieses Licht und lass die anderen leuchten, wie sie wollen. Und wir möchten das einfach mal sprichwörtlich machen. Ich werde hier diesen Kranz in die Mitte stellen und dann werden wir einfach 5 Minuten lang stille sein und auf dieses Licht schauen und ihn, ja, wie auch immer dein Leben gerade aussieht, auf diesen Lebensweg einzuladen, wenn du das möchtest. Amen.